SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Buch. Sie ahnen es. Ebenfalls Platz 2. Es steht der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Norbert Strein im ersten Licht. Heißt das Buch, das im Hansa Verlag erschienen ist und das auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Die Geschichte beginnt kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die Habsburger Monarchie liegt am Boden. Viele Soldaten, die den Krieg überlebt haben, kehren schwer verletzt und traumatisiert nach Hause. Adrian Reiter ist die Hauptfigur des Romans. Er hatte das Glück, nicht in den Krieg ziehen zu müssen, weil sein Vater ihn mit einem Beil so stark verletzt hat, dass er wehruntauglich wurde. Julia Schröder, dieser hinkende Adrian ist nach dem Krieg regelmäßig in einer Villa am See der Familie Eller zu Gast. Was erlebt der junge Mann dort?
In dieser Villa sind mehrere Kriegsversehrte untergebracht, und zwar junge Männer, die das Schicksal erlitten haben, was im Ersten Weltkrieg häufig war, nämlich diese schweren Gesichtsverletzungen. Die sind alle entstellt. Manche haben auch noch Gliedmaßen verloren, aber das Schlimme ist, die können gar nicht mehr unter Leute gehen, weil auch im Dorf dann sogar irgendwann sich Widerstand regt gegen die Unterbringung dieser Männer, weil die halt, die ertragen den Anblick nicht und sind dann gleich sehr grausam dagegen. Der Adrian geht dahin irgendwie so als Gehilfe, Bote und versorgt die, also er ist Hilfskellner oder Nachwuchskellner und versorgt die mit Essen und Getränken und entwickelt dann eine Beziehung zu einem, der unter Pseudonym dort lebt. Es stellt sich raus, es ist der Sohn der Familie Eller, der aber da nicht unter seinem eigenen Namen lebt, weil er lieber als tot gelten möchte. Und dieser junge Herr, wie er da immer genannt wird, hat eben auch diese schlimme Gesichtsverletzung. Seine Verlobte wird in dem Glauben gelassen, dass er eben gefallen ist. Er ist ein Repräsentant dieser KUK-Kavallerie. Auch in diesem Buch geht es sehr viel um Pferde.
Das Pferd ist nicht nur auf dem Buchcover gedruckt, sondern spielt eine wichtige Rolle. Es ist natürlich auch kein Zufall, dass der Mann Adrian Reiter heißt, denn er hat ein großes Faible. Ja, es ist so, er hat ein großes Faible für diese Kavallerie.
Es sagt ihm auch jemand, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch der junge Herr, aber auf dem Pferd gesessen haben sie noch nie, und das wird auch so bleiben, sein ganzes Leben lang. Aber aus dieser Zeit nimmt Adrian Reiter eine große Faszination für die Kavallerie mit. Obwohl er von seinem Herkommen, der Vater ist überzeugter Sozialdemokrat, Postbote und Kriegsgegner, deswegen verletzt er ihn mit dem Beil am Bein, sodass er eben nicht eingezogen werden kann. Aber Adrian selber findet die Kavallerie zwar einerseits lachhaft, andererseits aber fasziniert, die wird eigentlich sein Lebensthema. Denn er wird dann Lehrer und einer seiner Schüler wird von ihm eben auch mit diesem Kavallerie-Mythos infiziert.
Und in welchem Tonfall die Geschichte von Adrian Reiter erzählt wird, erfahren wir nun in der nächsten Lesepassage aus Norbert Streins Roman Im ersten Licht liest Isabel Dumais. Und wir befinden uns noch in dieser etwas gespensterhaften Szenerie in der Ellerschen Villa. Bitte.
Frau Eller hatte jetzt die Augen geschlossen, lag schicksalsergeben auf der Chaise Longue und schien nur zu sich selbst zu sprechen, als sie Adrian fragte, was das Furchtbarste gewesen sei, das er jemals erlebt habe. Und er antwortete nicht. Aber als er von ihr wegging, hatte sich die Frage in seinem Kopf eingenistet. Er hatte außer seiner Mutter und seinen beiden Großmüttern noch keine Toten zu Gesicht bekommen. Und das erschreckte ihn plötzlich so sehr, als müsste er sich damit eingestehen, dass er selbst nicht richtig am Leben war. Außer ihnen noch keine Toten. Und das Jahr war 1930, er 29, der Krieg ewig vorbei. Aber er war doch all die Kriegsjahre am Leben gewesen, in denen rundum die Gleichaltrigen oder nur um wenige Jahre Älteren reihenweise zu Tode kamen, und hatte seine Augen nicht davor verschlossen gehabt. Ja, kaum, dass er je Blut hatte sehen müssen, ausgenommen den Tag, an dem sein Vater ihm die Axt in den Unterschenkel geschlagen hatte, dass das Blut nur so hervorgespritzt war, eine Art Opfergabe, die ihn vor mehr Blut und nicht bloß vor dem Anblick von Toten, sondern vor seinem eigenen Tod bewahren sollte. Das Blutigste, was Adrian sonst mit eigenen Augen gesehen hatte, war ein Straßenbahnunfall gewesen, noch in seinem ersten Jahr in Wien. Eine Frau war an einer Haltestelle, ohne zu schauen, hinter einem stehenden Zug hervor auf die Gleise getreten und so direkt in einen sich nähernden Wagen gelaufen. Adrian war unmittelbar daneben gestanden und hatte es beobachtet. Er hätte sie bloß am Arm packen und zurückziehen müssen. Aber bevor ihm auch nur eingefallen war, etwas zu unternehmen, war schon ein Mann herbeigestürzt und hatte sich über die Verletzte gebeugt und mit Gürtel und Spazierstock ihr über dem Knie fast ganz weggerissenes Bein abgebunden, von einem Augenblick auf den anderen über und über mit Blut besudelt. Ein Major, hatte Adrian später erfahren, der natürlich im Krieg gewesen war und sich hingeworfen hatte, wie man sich bei einem Sturmangriff in die Schlacht wirft, wie am Tag darauf in der Zeitung stand. Und er selbst, der ihm hätte zuvorkommen können, ja, ihm hätte zuvorkommen müssen, hatte genug damit zu tun, sich auf das Pflaster zu setzen und zuzusehen, dass er bei dem Anblick nicht ohnmächtig wurde. 1925, das Jahr, September, er 24, und er mochte das Bild nicht, das er abgab. Denn Adrian wusste, dass die Frau verblutet wäre, wenn sie nur ihn gehabt hätte. Und schlich dann bis zum Dunkelwerden in der Stadt umher, als hätte das Entsetzen der Schaulustigen nicht der Frau und ihrem Unglück, sondern ihm gegolten.
Isabelle de Mey las aus Norbert Streins Roman Im ersten Licht, erschienen im Hansa Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Ja, Norbert Strein begleitet seinen humpelnden Helden durch das ganze 20. Jahrhundert. Jan Wiele, vielleicht beginnen wir mal mit der Zeit des Nationalsozialismus. Wie verhält sich der Mann mit dem Faible für die Habsburger Kavallerie in dieser Epoche?
Ja, das ist im mittleren Teil, im zweiten Kapitel des Buches. Da entgleitet sozusagen diesem Lehrer sein eigener Schüler und entwickelt einen derartige militaristische Faible, dass es dem Lehrer selbst unheimlich wird. Und dann geht der ins Heer und nimmt dann an den Verbrechen des Nationalsozialismus am Ende teil. Da wird sozusagen in einem Roman, im Roman gezeigt, wohin diese Verherrlichung führen kann. Eingebettet ist das als Untertitel für den Roman, habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, in eine History of Violence sozusagen. Ja, das ist die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, perspektiviert auf Österreich und dann noch auf eine spezifisch österreichische Figur. Der ist geboren 1901 und ich musste irgendwie auch mitdenken, der ist geboren in, wenn man ein wichtiges Buch von Stefan Zweig nimmt, in der Welt von gestern. Die Welt von gestern, das ist die Welt vor 1914, die nichts mehr mit der danach zu tun hat, wo man ohne Reisepass von England bis Österreich reisen konnte. Das wissen die von der Wiener Moderne noch, aber das hört dann auf. Und der Vater möchte das vermeiden für diesen Adrian, dass er Teil dieser Gewaltgeschichte wird. Und dann ist diese Perspektivfigur für uns imprägniert sozusagen als schuldlos, vielleicht doch schuldiger, weil er die ganze Zeit Verbrechen sieht, große Menschheitsverbrechen, aber er nimmt nicht teil, er ist passiv.
Er ist passiv und trotzdem macht er kuriose Dinge. Als Lehrer richtet er gewissermaßen eine Art Aufsatzwettbewerb aus und schickt dann Texte nach Berlin, um sich wichtig zu machen. Shirin Dutschi Travalla, das ist ja schon interessant, was Jan Wiele gerade gesagt hat. Wir haben es hier zu tun mit einer Figur, die am Rand der Zeitläufte steht. Er ist gewissermaßen typisch für einen Jedermann, der eben doch nicht ganz unschuldig bleibt. Die zentrale Frage, die man sich vielleicht stellt, so mittendrin ist, geht das literarisch auch auf? Weil das ist natürlich ein Riesenroman. Ja. Wir werden auch noch über den dritten Teil sprechen. Da sind wir dann in der Zeit nach 45 in England. Nochmal ein im Grunde genommen eigenständiger Roman. Es gibt ja euphorische Besprechungen. Ist das ein großer Roman, wie ich das in den Zeitungen gelesen habe?
Es gibt ja auch noch einen vierten Teil, so einen Nachklapp.
Wie so oft bei Norbert Strahlen.
Zu dem Ganzen. Also ich finde, dass es nicht durchgängig ihm gelingt. Also dieses erste Kapitel mit diesen zerschossenen Fressen in dieser Villa, das ist für mich das Stärkste. Das gelingt ihm auch literarisch, das am besten irgendwie, dass man das vor Augen hat. Im zweiten Teil fiel es für mich schon etwas ab. Also mir ist schon klar, dass er diese Obsession dieses Adrian Reiters zeigen will. Aber ich fand das nicht mehr so stark. Und dieses England-Kapitel, da habe ich mit gehadert. Er rutscht dann auch oft in sowas Sentimentales. Es ist ja auch dieses Pferdemotiv, zieht sich durch. Für meinen Geschmack hätte jetzt der Protagonist nicht noch Reiter mit Nachnamen heißen müssen. Das war mir schon eins zu viel, ehrlich gesagt. Und es gibt gerade in den England-Szenen dann oft dieses Bild dieser Pferde, die über diese Downs trappeln. Und ich musste da an so Poster in Mädchenzimmern der 80er Jahre denken. Und das ist sowas, was ich dann nicht einordnen konnte. Oder ich dachte mir dann, dass es vielleicht mit der Hauptfigur zusammenhängt. Weil das Wort Melodram fällt mehrmals in dem Roman, auch das Wort sentimental. Liegt das an Adrian Reiter? Ist das seine Sicht auf die Welt? Mir war das manchmal dann too much.
Also ich glaube, das liegt sicherlich an Adrian Reiter. Denn in der von Ihnen erwähnten kleinen Coda, die es noch gibt, da erfahren wir ja, wie seine Wohnung in England eingerichtet ist, als er dahin fährt. Und da gibt es zwei große Gemälde. Das eine zeigt halt wieder ein Pferd mit einem Reiter und das andere zeigt so ein Schutzengelmotiv, das Kitschigste, was man sich vorstellen kann. Er hängt das dann auch ab. Aber das liegt natürlich an ihm und das ist ja immer die Rettung der vermeintlich schuldlos Schuldigen, der Dabeistehenden, derjenigen, die eben nicht schnell genug sind oder es vielleicht auch einfach vermeiden, zuzulangen und die Frau davor zu bewahren, dass sie jetzt unter die Straßenbahn kommt und ihr das Bein abgefahren wird. Desjenigen, der erfährt im zweiten Teil fassungslos, dass sein eigener Schüler diese Begeisterung für die Kavallerie, dass die ihn dann am Ende an die Ostfront führt, wo Erschießungen stattgefunden haben, so ist dann die Ausdrucksweise. Also ich glaube, dieses Sentimentale gehört schon zu dieser Figur dazu. Und es ist halt so, im ersten Teil, Jan Wiele hat darauf hingewiesen, es ist die Welt von gestern. Norbert Gstrein erzählt da von einem jungen Mann, der wirkt wie eine Figur in den Büchern, also in den Romanen, aber auch den Dramen dieser österreichischen Melancholiebewirtschafter. Als Habsburg untergegangen ist, da schlug ja dann die große Stunde von Stefan Zweig, von Schnitzler, Hofmannsthal, die das im Grunde alles wieder weitergeführt haben und dann die ganzen Kitschies in deren Nachfolge. Und im zweiten Teil schlägt dann die Prosa der Verhältnisse unter während der Nazi-Herrschaft, dieses ganze Mitläufertum eben auch in Österreich, das schlägt dann so zu, dass es da eigentlich zerfallen muss. Man kann sich dem dann nicht mehr so überlassen wie im ersten Teil. Obwohl es um schreckliche Dinge geht, ist da jeder Satz so, dass man eigentlich sich von dem Autor da gern an die Hand nehmen lässt. Ich habe das wieder sehr bewundert. Norbert Gstrein ist einfach ein wunderbarer Stilist. Also solche Sätze schreiben wenige, wenn überhaupt.
Ja, ich möchte auch was sagen zu der Frage, ist das stilistisch gelungen? Also erstmal Respekt dafür, er versucht einen großen Wurf. Er versucht uns wirklich etwas über das Wesen des österreichischen Militarismus zu sagen, das bis heute zu spüren sei. Ja? Und das kam mir jetzt, Entschuldigung, noch nicht genug raus, in einem parodistischen Ton. Es hat ganz stark parodistische Züge, wenn es um diese Reiterei geht oder um andere Züge des Soldatischen. Auch das hat eine lange österreichische Tradition. Auch zum Beispiel bei der Darstellung des Geistlichen, das ist fast over the top, wie der beschrieben wird, fast etwas klischeehaft. Und da möchte ich noch einmal zu Gstrein auch was sagen. Der schreibt jetzt seit über 30 Jahren Kriegsromane, ja? Das Handwerk des Tötens. Er hat eine Poetikvorlesung vor 20 Jahren gehalten über Fakten und Fiktion und Kitsch im Umgang mit historischen Romanstoffen. Das heißt, er weiß, was er tut. Und hier hat man trotzdem manchmal so ein bisschen das Gefühl, irgendwie das ist überdrüber. Ja? Auch zu der Stimme. Es gibt hier eine Erzählstimme, die sagt nicht ich, aber die perspektiviert alles, was diese Figuren erleben, mit einer starken Wertung. Und die ist eben karikaturhaft parodistisch und versucht uns schon als Leser zu sagen, ja, schaut mal, so verrückt waren diese soldatischen Charaktere.
Aber gleichzeitig gibt es keine Moral, die in diesem Text formuliert wird. Also jedenfalls ist die Erzählperspektive nicht, sagen wir mal, mit einer gewissen Botschaft versehen. Oder wie sehen Sie das?
Nee, würde ich genauso sehen, aber er stellt trotzdem, also ich würde es nicht, obwohl es um Österreich geht, würde ich es trotzdem nicht darauf begrenzen, weil man natürlich dauernd an die Gegenwart denkt. Und er stellt natürlich moralisch wichtige Fragen, die wir uns auch stellen können, weil dieser Adrian Reiter wird ja zum Mitwisser. Sein Schüler erzählt ihm ja, was in Babinjar geschehen ist. Er weiß das und tut aber nichts. Also man kann natürlich sagen, was soll er jetzt in der Situation tun, aber das ist ja auch unsere Position, dass wir Kriegen zuschauen, aber irgendwie nicht ins Handeln oder in irgendeine Aktion kommen. Das finde ich eigentlich das Interessante an dem Roman. Also dass lauter Diskussionen, die wir jetzt haben um Kriegstüchtigkeit oder auch, dass wieder eine Wehrpflicht eingeführt werden soll, weil diese Fragen stellt er ja schon ganz explizit. Adrian Reiter sagt sich sein ganzes Leben lang, dass er eigentlich Glück gehabt hat, dass er nicht in den Krieg musste. Und wenn man das liest, dann weiß man, alle Frauen der Zeit hatten auch Glück, die mussten auch nicht in den Krieg. Und heute sehe das wahrscheinlich dann anders aus.
Dass das Buch keine so einfach zu benennende Moral hat, das finde ich eine große Qualität. Letztlich ist es so, dass, glaube ich, Norbert Gstrein Geschichten erzählen will. Und er erzählt hier im Zusammenhang mit dieser einen Hauptfigur, erzählt er drei Geschichten. Und dass das eben nicht so ein Programmroman ist, wo von vorne an vollkommen klar ist, worauf das jetzt rauslaufen wird, sondern dass es dann auch gerade im dritten Teil und im vierten auch noch mal einige Überraschungen gibt, also empfinde ich als Qualität des Buchs. Als parodistisch habe ich das nicht gelesen. Also es gibt sowas wie eine historische Ironie. Aber dass es jetzt die ganze Zeit mit so einer gewissen Suffisanz präsentiert wäre, das wäre ja sehr österreichisch. Ja. Aber da ist Norbert Gstrein eigentlich viel leiser. Ich halte das schon für einen wirklich großen Roman. Ich finde es auch sehr bedauerlich, dass er den Preis nicht gewonnen hat. Er wäre jetzt eigentlich wirklich mal dran gewesen.
Norbert Gstreins Roman Im ersten Licht erschien im Hansa Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank.